Der Podcast.
Folge 186. Johnny Infantino macht sich zum Johnny Depp.
Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellsten Folge von Lucke und Hengstmann. Wenn ihr uns aktuell hört, wenn ihr die Folge hört, wenn sie gerade rauskommt, dann hört ihr sie aktuell, dann ist sie aktuell, dann ist es quasi die Folge, die wir jetzt gerade aufgenommen haben. Sie ist ganz aktuell und mir ganz aktuell zugeschaltet aus Berlin ist Tilman Lucke, der Kabarettist. Grüß dich, Tilman.
Grüß dich, Sebastian Hengstmann, der aktuellste Kabarettist, den man sich denken kann, aus Magdeburg zumindest.
Das ist richtig. Gott, wir sind so aktuell. Die Woche war einerseits spannend, andererseits stinklangweilig. Also gestern wurden nur zur Orientierung, falls es ihr 5 Jahre später heute ist der 11.12.2005. Wir nehmen um 10.04 Uhr auf. Also es ist jetzt zum Aufnahmezeitpunkt. Wenn ihr das hört, hört ihr es so aktuell wie möglich, aber vermutlich ist es doch schon um 12. Aber wenn es aktuell ist, egal. Gestern wurden in Oslo die Nobelpreise übergeben. Also verliehen wurden sie, also die kriegen sie ja dann auch nicht zurück.
Ja, also ist wobei, ja, wenn man sich das Regime in Venezuela anschaut, da könnte man auch sich übergeben.
Das ist richtig, aber das ist ja Gott sei Dank nicht nur in Venezuela so, das ist ja überall auf der Welt. Apropos Regime, reden wir ganz kurz über, ja, danke, ich und Namen. Wie heißt die junge Dame, die ein bisschen zu spät gekommen ist?
Es ist doch immer gut, du droppst die Themen und ich kehre so hinter dir dann auf, was man noch so sagen soll.
Ich häufele es in den Äther.
Ja, so. Also Maria Machado, Oppositionsführerin,
genau, so heißt die.
Oder ja, man sagt
was heißt
so,
Oppositionsführerin?
Genau, also das sagt man immer so schnell dahin. Das ist ja kein festes Amt. In den meisten Staaten oder in den meisten Ländern ist es ja zum Beispiel in Deutschland eben die Vorsitzende der größten Oppositionsfraktion oder in Großbritannien auch. Das ist ja in Diktaturen nicht der Fall, weil diese Leute meistens im Parlament gar nicht sitzen.
Genau.
Also, aber
sie ist die beliebteste Politikerin, die Maduro hasst.
Ja, also sie wäre letztes Mal 2024 auch fast Präsidentschaftskandidatin geworden, hat dann aber selbst jemand anderen vorgeschickt. Also das hätte sie auch machen können.
Und sie ist ja eigentlich auch, also jetzt, wenn man immer so hört, in solchen Diktaturen und so, da sind es ja meistens, und wenn auch noch eine Frau, geht man ja so von so einer linksgrün versifften Schabracke aus, aber sie ist ja wohl auch ziemlich rechtskonservativ, also zumindest lässt sie sich von diesen ganzen Parteien und auch von Donald Trump unterstützen.
Naja, das ist natürlich, das kann man so schnell dahin sagen, was ist in so einer Diktatur, die halt sich als sozialistisch begreift. Und da hat
wie China übrigens auch, aber das nur mal.
Ja, und da gab es neulich eine tolle Folge von Bill Maher, den kann man auch auf YouTube gucken, so einen amerikanischen Late-Night-Comedian, der also gesagt hat, ja toll, dass in New York jetzt ein Sozialist geworden hat, schauen wir uns doch mal an, was auf der Welt der Sozialismus schon alles geschafft hat. Und dann hat er Bilder hat er gesagt, früher, 1990, da war Venezuela ein blühendes Land, denen ging es gut, die haben ja ganz viel Öl und die waren waren viel erfolgreicher als zum Beispiel Polen. Dann hat er ein Bild gezeigt von Polen, wie sie da am Lebensmittelgeschäft anstehen. Und dann so, ja, und heute, also Polen hat 1990 den Sozialismus oder 1989 den Sozialismus abgeschafft. Und so sieht's heute in Polen aus und so in Venezuela. Und dann eben, also ganz klar, und dann hat er eben gesagt, also es ist sinnvoll, dass man vielleicht als Demokraten in den USA nicht solche Gestalten auf den Schild hebt, zum Beispiel bei landesweiten, also bei Präsidentschaftswahlen oder bei ähnlichen wichtigen Wahlen, sondern dass man da die Mitte-Zentrierten oder die es ja auch gibt, die Demokraten, die eben auf dem mittleren Flügel der Partei, auf dem rechten Flügel sind, die ganze Gesellschaft ansprechen.
Und das sind ja auch meistens die Präsidentschaftswahlen gewinnen.
Genau, also
also ich würde jetzt Obama oder auch Bill Clinton jetzt nicht unbedingt als linksradikal bezeichnen.
Nee, das nicht. Und Joe Biden auch nicht. Also das hat schon Gründe. Naja, und so ist also der Sozialismus in Venezuela seit 1999 Staatsreligion. Da kann man natürlich sagen, diejenigen, die die Opposition sind, das waren die früher sich als bürgerlich bezeichneten. Und natürlich kann man die dann in die rechte Ecke stellen. Das macht vor allem Maduro selber. Oder halt auch, ich kann mir auch vorstellen, dass die Linkspartei eine spezielle Meinung zu Maria Machado hat. Das muss man aber nicht ernst nehmen. Also sie ist vor allem eine, die halt diese Diktatur abschaffen will. So kann man sagen.
Genau, naja, aber sie wird eben auch von vielen rechtskonservativen Parteien unterstützt. Aber das ist ja jetzt auch erstmal irrelevant.
Ja, aber du erinnerst dich an 2014, rauf und runter gepredigt, vor allem auch in der Anstalt. Da lohnt es sich mal, alte Folgen der Anstalt zu erzählen über die Ukraine, den Umsturz, die Verjagung des Diktators oder des Autokraten Janukowitsch. Und dann hieß es ja, jetzt die neue Regierung, die besteht ja nur aus Faschisten. Und um die zu legitimieren, wurde eine faschistische Partei quasi ausgemacht, die dann bei der ersten wieder freien Wahl sofort aus dem Parlament flog. Die hat keine Sau gewählt. Das haben aber halt die Verschwörungstheoretiker, die Putin-Freunde gar nicht mitgekriegt. Und seitdem muss die Ukraine, auch im offiziellen Jargon, entnazifiziert werden. Diese Fake News, die setzen sich halt fest. Ach, da waren doch Faschisten. Ach, übrigens, die war doch rechts. Da muss man halt aufpassen, wem man da was nachplappert.
Ja, ja. Genau. Ist jetzt auch, ich wollte das gar nicht jetzt so extrem vertiefen. Es ging mir jetzt einfach nur darum, sie hatte
die
wohl
hat
Angst.
Quasi die Greta gemacht und ist per Boot geflüchtet.
Und zwar gelenkt vom CIA.
Ja, also es war so, sie ist ja quasi untergetaucht schon seit Monaten und dieser 10. Dezember, der steht ja eigentlich schon fest seit 1896. Was war da?
Olympische Spiele.
Ja, ist jetzt egal. Also sozusagen der Todestag von Alfred Nobel, dem Preisstifter, genau. Am 10. Dezember. Und dann hat das Nobelkomitee oder die Typen halt haben dann 5 Jahre später gesagt, so, der erste Nobelpreis und alle anderen werden jetzt immer am 10. Dezember verliehen. Das heißt, dieser Termin, den hatte die Frau Machado seit 1896 im Kalender und hat es aber nicht rechtzeitig geschafft, da rauszugehen. Sie ist erst am Tag vorher per Boot nach Curaçao, unserem Angstgegner bei der nächsten Fußball-WM, ausgereist und von da aus dann natürlich per Flugzeug und kam also wohl um Mitternacht herum dann in Oslo an. Die Zeremonie war dann schon geschehen. Ihre Tochter, das ist üblich bei solchen in solchen Fällen, dass dann irgendwelche Verwandten den Preis annehmen und es ist ja trotzdem die Nobelwoche, also sie tourt jetzt durch alle wissenschaftlichen Institutionen, hält da Vorträge, das ist üblich, das machen Nobelpreisträger, außer Bob Dylan, der war ja einfach zu faul dafür, aber Nobelpreisträger sind in der ganzen Woche aktiv in Stockholm und in Oslo.
Naja, ich möchte ganz kurz, ich gehöre jetzt wirklich nicht, bin jetzt bestimmt nicht Vorsitzender im Bob Dylan Fanclub, aber also wirklich nicht. Aber man muss den Mann natürlich trotzdem im gewissen Sinne, kennst du...
Der war zu faul und der hat dann die Nobelpreis-Vorlesung einfach halbherzig runtergeschnoddert, als es hieß, so, die Frist läuft jetzt ab, dass du das Preisgeld kriegst. Also man kriegt das Preisgeld nur, wenn man eine Vorlesung hält. Also die Rede ist egal, aber man muss dann noch irgendeine Vorlesung halten. Und dieser Typ hätte ja auch sagen können, das ist mir alles egal, ich bin reich genug. Aber das hat er dann nun wieder nicht gesagt.
Naja, kennst du FF Frühstücksfernsehen mit Olli Dittrich?
Sebastian, kennst du meine Meinung kennst du Fragen?
Ich stelle die Frage deswegen.
Du bist ja Mario Barth dieses Podcasts.
Nö, es ist ja für mich, ich erzähle ja anders, wenn ich es dir erkläre, als wenn ich es den Zuhörenden erkläre.
Ja, das ist
erkläre.
Ja der Fehler, denn ich bin egal.
Jein, kennst du es oder kennst du es nicht?
Nein.
Okay, Olli Dittrich hat... vor 10 oder 15 Jahren, ich weiß es gar nicht mehr so genau, so verschiedene Sendeformate rausgehauen. Unter anderem Frühstücksfernsehen mit Cordula Stratmann zusammen. Das war so eine Imitation, ging aber trotzdem eine Stunde, glaube ich. Die Imitation, eine Parodie vom Frühstücksfernsehen. Und einer der Gäste in diesem Frühstücksfernsehen war Bob Dylan. Natürlich gespielt von Olli Dittrich, das hat er ja schon bei RTL Samstagnacht gemacht. Und der hat Bob Dylan, der stand da, sang irgendwas, mit Gitarre und Mundharmonika und dann war er fertig und beim Frühstücksfernsehen gibt's ja kein Publikum. Das heißt, es klatschte auch niemand. Und dann stand er da noch so 30, 40 Sekunden rum und ging erst zur falschen Seite ab und dann zur richtigen Seite. Also war so total, also wie gesagt, wenn euch das interessiert, auf YouTube findet man das. Und so ist Bob Dylan. Der ist so.
So verpeilt.
Der ist, das ist dem nicht egal oder der ist nicht faul oder so, sondern der ist einfach so. Der ist so ein...
Der nuschelt ja auch, also der hat ja überhaupt, letztlich hat er keine ordentliche Selbstwahrnehmung, so könnte man sagen.
Das ist, ach, wie soll ich das erklären?
Ja,
genau, ja,
eine Tragtüte, also ich weiß, oder wir, es gibt ja tausend Begriffe dafür. Was willst du denn jetzt sagen?
Ich weiß nicht, ob da Drogen, ob da auch viel Drogen eine Rolle spielen.
Oh, du weißt nicht. Also ich könnte eine Wahrscheinlichkeit benennen, die bei 100% liegt.
Genau. Naja, dafür ist der Geist aber zu wach. Also der ist ja heute, der hat ja den Literaturnobelpreis deswegen bekommen, weil er von allen Songpoeten weltweit der beste, du kannst Literatur immer nicht im besten und schlechtesten einordnen und schon gar nicht bei Singer-Songwritern, aber Bob Dylan ist der, was Self-Authoring betrifft, also der Lieder, also der meistgecoverte Künstler aller Zeiten ist Elvis Presley. Aber Elvis Presley hat ja nicht einen Song selbst geschrieben. Mhm. Das war ja alles Fremdautoren. Elvis war ja immer nur Interpret. Aber von denen, die Songs selber geschrieben haben, ist Bob Dylan der meistgecoverte Solokünstler. Ganz viele berühmte Songs sind eigentlich nicht, von Bob Dylan und das
McCartney
weiß gar keiner.
Oder Lennon?
Ich sagte Solokünstler.
Ach so, ja, das ist natürlich.
Lennon McCartney ist ja. Und außerdem, die Beatles-Songs werden gar nicht so oft gecovert.
Echt?
Wie man glaubt.
Wie man glaubt, genau. Okay, ja, aber das ist jetzt egal. Wir müssen
also
jetzt nicht über alle 1000 Nobelpreisträger einzeln sprechen.
Ich wollte damit nur sagen, ganz viele Bob Dylan-Cover-Songs sind erfolgreicher als die Bob Dylan-Versionen.
Weil man sie nicht versteht, weil er sie so nuschelt.
Genau. Genau. All Along the Watchtower zum Beispiel, das ist Jimi Hendrix, ist jetzt das, was mir
also
zum Beispiel einfällt.
Kurz gesagt, man versteht nie, was er sagen will. Also der Friedrich Merz der Musikwelt.
Oder der Til Schweiger, je nachdem, wie man sieht.
Ja.
Genau. Hat ja einen ähnlich künstlerischen Anspruch. Auf jeden Fall wurde jetzt dieser Friedensnobelpreis übergeben und zeitgleich, als Ausgleich.
Oder vielleicht sogar gleichzeitig, frag dich das mal.
Wurde der Friedenspreis der FIFA an Donald Trump verliehen.
Ja.
Und da habe ich mich richtig ein bisschen gefreut.
Und zwar von seinem guten Freund Johnny Infantino. Weißt du, der Donald Trump liest ja nicht, der lässt sich ja alles mündlich erzählen. Ich glaube, der heißt,
genau.
Der italienische Vorname Gianni kommt da wirklich als Johnny bei ihm an.
Ist ja auch völlig okay.
Ist ja dieselbe Bedeutung sogar. Ja.
Wer hat den Friedenspreis letztes Mal gekriegt von der FIFA?
Viel
interessanter, wir kriegen das nächste Mal.
Ja, den gibt's. Das ist ja interessant, dass Trump lauter Dinge kriegt, die vor ihm und nach ihm keine kriegt. Und für ihn heißt das, oh, ich bin der besonderste Mensch der Welt und alle anderen sagen, halt die Fresse.
Hier, komm. Hier, da, komm, stopf ihm doch das Vieh einfach ins Maul.
Interessant ist ja, wenn du dir diesen Preis anschaust, also viele, das Internet ist ja voll mit Kommentaren über diese Trophäe. Die sieht aus, als würden mehrere, glaube ich, vier Hände die Erde nach unten in die Hölle ziehen. Und jetzt
genau.
Ist interessant, worum geht es eigentlich bei der FIFA? Da geht es, glaube ich, um ein anderes Körperteil und das ist überhaupt nicht abgebildet. Also um Füße geht es nicht, es geht um Handspiel, also um Betrug letztlich.
Genau, das besser kannst du diesen korrupten Dreckshaufen ja auch nicht beschreiben. Ich habe nicht nur so ganz verstanden, warum Infantino das gemacht hat, weil die ist ja nur schon in den USA.
Das weiß ich eben auch nicht. Also das ist eben dieses Kuscheln mit diesen Autokraten. Das hat er ja mit den Arabern schon immer gemacht. Und jetzt eben mit Trump und Infantino oder Johnny war ja auch schon eingeladen gewesen bei diesem seltsamen Friedensgipfel in Sharm el-Sheikh im Oktober, wo also 25 Staatschefs quasi sich
und Gianni Infantino.
Ja, sich auf der Bühne anhören durften, wie toll Donald Trump ist. Das war vollkommen nutzlos, also dieser Gipfel, weil...
Was ja sozusagen der zweite Vorname von Donald Trump ist.
Ja, und man fragte sich, warum ist er dabei? Und es kann sein, dass das damals schon so ein bisschen angekündigt. Ja, wenn ich dabei bin, weil Infantino, das ist ja sein natürliches Habitat, diese Nähe zu Autokraten und ja.
Okay, gut. Kommen wir vom Unrumpf des Jahres zum Wort des Jahres. Oder zu 10 Worten des Jahres.
Also
oder zu
genau,
vielen Worten.
KI-Ära ist das Wort des Jahres und die Gesellschaft für deutsche Sprache hat sich so zur Tradition gemacht, dass sie eigentlich immer Platz 1 bis 10 auslobt. Und
genau.
Ich hatte ja letzte Woche zwei Tipps abgegeben, wohl wissend, dass es das dann am Ende nicht ganz wird, aber zwei von meinen Tipps sind auch in der auf Platz 4 und 5, nämlich Sondervermögen und Wehrdienstlotto, oder ich hatte Lotterie gesagt, das lassen wir vielleicht.
Ja, aber es ist ja das Gleiche.
Also es gab, da kann man schon sagen, sagen, ja, ist irgendwas dabei. Aber KI.
Was ist denn Platz 2? Was ist denn Platz 2?
Ja, Platz 2 ist Deal. Deal.
Ernsthaft?
Ja, also man kann es nicht immer
die
so.
Die Gesellschaft für deutsche Sprache setzt Deal auf Platz 2.
Nee, das macht ja nichts. Also die deutsche Sprache besteht ja aus dem Korpus. Also es ist ja so, Sprachforscher nutzen ja zum Beispiel vor allem das Korpus von Zeitungen. Also da wird quasi Zeitungen werden ausgelesen oder da reingestellt und dann schaut man, aha, so und so viele Millionen Wörter. Und wie oft kommt zum Beispiel das Wort Deal da drin vor? Und das ist ja gar nicht so selten gewesen in den letzten Jahren.
Was sagt die Gesellschaft für deutsche Sprache dazu?
Die haben das erstmal nicht zu kritisieren, sondern die haben einfach, die schauen, wie spricht denn der Deutsche? Und da das natürlich gesprochen schwierig ist, schaut man im präsentesten nach, was es so im Alltag gibt, nämlich journalistische Texte, sicherlich nicht nur gedruckte Zeitungen inzwischen. Und dann kann man, das macht auch der Duden so, die Duden-Redaktion, die schaut dann, aha, dieses Wort ist signifikant oft aufgetaucht und nimmt dann neue Wörter auf. So wie zum Beispiel Covid-19 oder so steht im aktuellen Duden halt drin. Gab es vorher nicht, ja. Und so in der Art wird dann geschaut. Aber natürlich, was es mit dem Jahr zu tun hat, der Deal, weil genau das war ja eigentlich, es gab ja eigentlich keine, bis auf diesen Geiseldeal im Nahen Osten gab es ja keine Deals, weil Donald Trump eigentlich sozusagen immer alles nur torpediert und kaputt gemacht hat. Also vor allem bei den Zöllen oder auch sonst bei der Ukraine macht er alles noch schlimmer. Also da gibt es keinen Deal.
Platz 3?
Es ist immer so, Sebastian, wenn man dir irgendwas erwähnt, da willst du immer alles erschöpfend wissen.
Ja, mich interessiert mich.
Also
ich feiere jetzt nicht nach Platz 4 und 5.
Wort des Jahres ist jetzt, glaube ich, nicht. Also ich sag noch Platz 3 und dann ist Schluss. Land gegen Frieden.
Bitte was?
Naja, das, was in der Ukraine also das Motto sein soll.
Ach, Land gegen Frieden. Was ist ein Land gegen Frieden?
Das Land gegen Frieden ist ja eigentlich Russland, so gesagt. So
ja, genau. Ja, krass, 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 krass. Ich verstehe übrigens nicht so richtig, doch ich verstehe es, aber ich bin, das ist ja die einzige Chance, die Putin noch hat, ne, wenn jetzt bald mal Frieden kommt.
Wird so gesagt, aber das weiß ich nicht. Also.
Naja, die russische Wirtschaft ist gerade ziemlich am implodieren.
Ja, aber das macht doch nichts, denn die Wirtschaft kann ja, also das ist ja keine echte Wirtschaft, die haben ja kein unabhängiges Institut für Wirtschaft, das diese Zahlen dann auch nach innen rausgibt. Eine Diktatur funktioniert anders. Eine Diktatur kann sich viel mehr Dinge leisten, weil sie eben auf Pump leben kann. Es können viel mehr Schulden aufgenommen werden. Man kann sich eben auch von befreundeten Diktaturen stützen lassen. Also das geht notfalls noch Jahrzehnte weiter. Nun ist er auch nicht mehr der Jüngste, aber der persönlich muss sich überhaupt keine Sorgen machen, dass er da nicht mehr gewollt wird. Es gibt ja, und das ist auch ein großer Unterschied, also es gibt ja immer Leute, die sagen, ja, das ist so wie die Sowjetunion, man kann sich auf die verlassen, das war alles ganz toll damals mit denen, die Gasdeals, aber der Unterschied ist, damals gab es ein Politbüro und es ist sogar ein Sowjetführer abgesetzt worden, Chruschtschow, vom Politbüro und es gab immer eine Kontrollinstanz, die zwar meistens einstimmig alles abgenickt hat, aber wenn es dann wirklich übel kam oder wenn in der DDR eben auch zum Schluss oder sogar zweimal Ulbricht und Honecker, sind ja beide offiziell freiwillig gegangen, war dann aber doch nicht ganz so, waren anderer Meinung. Und das gibt es in Russland nicht. Es gibt halt Putin, dann gibt es irgendwelche Ämter, diese Staatsämter, halt Ministerpräsident, Duma-Chef, Oberhausvorsitzende und so weiter.
Die sind ja alle von Putins Gnaden.
Ja, und das
selbst
ist,
die Opposition ist ja von Putins Gnaden.
Genau, also da gibt es Kandidaten, die zugelassen werden, die dürfen dann auch mal Opposition sein, solange sie nichts gegen ihn sagen. Also
genau.
Insofern hatten wir vorhin schon über den Begriff des Oppositionsführers gesprochen, das ist sicher nicht niemand, der da in diesem Parlament drin sitzt. Und das heißt, dass es droht ihm jetzt erstmal nicht institutionalisiert irgendwelches Ungemach, wenn er schlecht regiert.
Genau. Wobei auch Putin schon mal, also der wollte ja auch eine Rentenreform durchboxen in Russland, das ist jetzt aber auch schon 5-7 Jahre her.
Aber dann hat die junge Einiges-Russland-Fraktion gesagt, nein.
Nee, tatsächlich, die Rentner haben nein gesagt. Weil,
stimmt.
Er wollte das Rentenalter von 62 auf 64 erhöhen, während als wir das in Deutschland gehört haben, haben wir erstmal angefangen zu weinen. Und hat es dann nicht gemacht, weil auf einmal wie so eine Protestwelle sich durch das Volk geht. Also Putin hört auch schon mal aufs Volk.
Ja, wobei... Ich glaube, die Rentner werden so beschissen behandelt. Also das ist ja auch so. Also wer sein ganzes Leben lang geknechtet wurde und dann in der Rente noch 2,50 Euro kriegt, der ist einfach, also da geht es um das pure Überleben. Und natürlich oben, wo kriege ich die nächsten 10 Flaschen Wodka für morgen Abend her?
Genau, das ist wichtig.
Ja.
Ich kenne Russen, die trinken nicht.
Dann sind es keine Russen.
Leben in Kanada. Gut, ja.
Apropos Verbot, in Australien gibt es jetzt ein Experiment, was weltweit einmalig ist oder erstmalig, nämlich Jugendliche unter 16 dürfen keine Social Media Accounts haben. Was sagst
genau.
du dazu?
Ja, prinzipiell, ja, also wie gesagt, meine Tochter zum Beispiel, die ist 14, die hat auch Instagram, aber nur diesen Privatmodus, also das heißt, du findest sie auch nicht, wenn du sie aktiv suchen würdest. Zu sagen, es ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Also, Punkt 1. Es hängt immer von den Eltern ab. Es hängt immer von den Eltern ab, wann Kinder mit Social Media in Berührung kommen. Es hängt auch immer von den Eltern ab. Also, so ein Account, also mein 8-jähriger Sohn, der könnte gar keinen Social Media Account einrichten. Wo, wie? Also, das kann der, weil der gar nicht den Zugang. Der hat zwar ein Handy, aber das geht gar nicht so. Und meine 13-jährige Tochter, als sie dann 13 war, durfte sie bei Snapchat mitmachen und dann bei Instagram irgendwann. Bitte darf ich? Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Und dann aber immer begleitend und so weiter. So, das heißt, wenn du das jetzt in Australien ab 16 machst, dann müssen das ja auch die Eltern erlauben oder nicht. Und du kannst ja auch als Eltern sagen, ich erlaube dir das jetzt schon mit 14. So, das Problem ist, dann darf natürlich in diesem Instagram-Profil nicht auftauchen, dass du 14 bist, weil ansonsten zahlst du, glaube ich, $30.000 Strafe oder so. Also die reglementieren das ja ziemlich hart. Ja, wie also will das man das kontrollieren? Also es gibt so eine Möglichkeit, diese Age Control im Internet, wenn du so auf Seiten, wo du über 18 sein musst. Ich habe da mal sehr intensive Recherchen gemacht. Und
jetzt lasse ich gerade noch so durchgehen, Sebastian, aber jetzt ist dann Schluss für diese Folge.
Du musst dann da draufklicken, dass du über 18 bist.
Ja.
Sonst geht die Seite wieder zu.
Stimmt, und das wird man ja nur dann machen, wenn man auch tatsächlich über 18 ist.
Du hast die Wahl zwischen Ja und Nein. Ja. Wenn du Nein anklickst, geht die Seite wieder zu. Wenn du dann bist du über 18 oder älter, are you 18 or older? Die meisten, das ist lustigerweise auf Englisch. Und dann auf Yes klickst, dann kommst du rein. Und das kannst, du kannst eben da auch auf Yes klicken, wenn du nicht, also das wissen viele gar nicht, aber man kann da einfach draufklicken, wenn man unter 18 ist, dann kommt man da trotzdem drauf.
Mensch, und so ähnlich. Jetzt werden wir hier zensiert quasi, weil wir hier quasi Hacker-Geheimnisse verraten.
Ach scheiße, ja stimmt, du hast recht, ich muss ja das piepen. Dann piep, hast du da und piep, was ich damit sagen will. Das Ansinnen dahinter ist durchaus vernünftig, aber im Prinzip halte ich nichts davon, Kinder von Social Media fernzuhalten.
Weil, ja, also was heißt
weil genau fernhalten? Bei allem, was Kinder machen, müssen sie immer begleitet werden. Und ich finde es gut, wenn Kinder mit 13 zum Beispiel schon auf Instagram sind, weil wir dann lernen, damit umzugehen.
Naja, sie sollten vor allem, und das finde ich zum Beispiel in meinem Schul- und irgendwann kommt im Deutsch, kam früher im Deutschunterricht das Thema Zeitung. Und dann hieß es, bringt mal alle von morgen von zu Hause die Zeitung mit, so bla bla bla. Und dann hatten auch alle Schüler eine Zeitung dabei. Das kannst du heute gar nicht mehr machen. Sondern dann müsste man den Klassensatz mitbringen und sagen, ich war heute am Kiosk und habe eine Zeitung gekauft für euch. Weil
habt ihr alle die gleiche Zeitung mitgebracht?
Ja, so die Regionalzeitung eben, die Hohen.
Also hätte sein können, dass ein paar die Bild mitgebracht haben und du die aktuelle Sonderausgabe der FAZ.
Also ob
Pädagogenhaushalt.
Ob das so, ja, also das weiß ich nicht mehr, aber sozusagen, wenn es darum geht, die Zeitung, dann ist in so einem ländlichen Gebiet natürlich immer die vor Ort herrschende Lokalzeitung gemeint. Und und dann eben schauen,
aber selbst als ich noch zur Schule selbst als ich noch zur Schule gegangen bin, das war 5 Jahre vor dir, nee, 7 sogar, hatten nicht mehr alle eine Zeitung.
Ja, also darauf hat man dann auch einfach keine Rücksicht genommen. Also und heute kannst du auf das Umgekehrte keine Rücksicht nehmen. Also Medienkompetenz, die früher sich natürlich nicht aufs Internet erstreckte, oder sozusagen, dass die Lehrer, die einem dann das Internet oder überhaupt Computer beibrachten, dass die weniger wussten als die meisten, Aber Medienkompetenz geht ja nicht bei sozialen Medien los, sondern Medienkompetenz, aha, man könnte zum Beispiel sagen, so, du kriegst jetzt einen Laptop oder ein iPhone und dann richten wir als Startseite dir tagesschau.de ein oder so, wo du dann täglich sehen kannst, wo die Nobelpreisträgerin gerade ist. Ob das jetzt die Jugendlichen so mega interessiert, ist eine andere Frage, aber wie du sagst, also das Vorbild und so weiter. Und es geht ja nicht darum, die komplett aus dem Internet fernzuhalten, sondern von diesen Social Media, auch vor diesem Druck zu schützen, zu sagen, da muss jetzt jeder sein und jeder muss sich da darstellen, dieses Darstellen, dass auch die Fotos immer alle gleich sind. Alle haben ja diesen einen Gesichtsausdruck bei Instagram, wenn sie Selfies machen, der überhaupt nichts über Freude aussagt, sondern nur darüber, so, ich halte jetzt mein Gesicht hier vor dieses Bauwerk, vor diese Sehenswürdigkeit, was auch immer das ist mir doch scheißegal.
Naja.
Darum geht es, dieses Nachmachen von Trends oder dieses sich gezwungen fühlen, das wird halt bei einer Sache, die verboten ist, wird die Zahl der Leute, die da mitten, wie beim Rauchen, wird halt kleiner, als wenn man sagt, macht ruhig, ist alles legal. Wenn man jetzt
ja, aber auch
für
da.
Unter 18-Jährige oder 16-Jährige erlauben würde, da würden es ja auch mehr machen, als es, auch wenn es verboten ist, ja trotzdem machen.
Ja, das heißt doch aber auch wieder, dass da ganz viel mehr Eltern offensichtlich mit überfordert sind, als in, weil zum Beispiel, also ich habe in meinem Account sowas gar nicht, also in meiner Timeline. Ich habe jetzt dazu, da war ja kurz vor Landtagswahlen stehen, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe.
Sebastian, ich spreche jetzt für die nächsten 10 Folgen ein Sachsen-Anhalt-Verbot aus. Also das
like ich auf Instagram sehr viel von unseren DirektkandidatInnen. Klack, 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 klack. Und auf einmal scheint der Algorithmus gelernt zu haben, dafür interessiert er sich also. Das heißt, ich sehe zum Beispiel nichts pro-AfD-mäßiges mehr in meiner Timeline. Ich sehe gar nichts mehr pro-AfD. Ich sehe bloß eine Anti-AfD. Das heißt, wenn ich von meiner Timeline ausgehe, hat die AfD hier 0%.
Und dann wundert man sich, die Wahl muss doch gefälscht sein. Umgekehrt geht es ja den AfD-Anhängern auch so.
Die sehen halt nichts von der SPD oder von den Grünen
ist ja,
oder so.
Wird ja, auf jedem Bild wird mir ja erzählt, was die Flüchtlinge alles hier anzünden. Und dann gibt es für meine Partei nur 40%. Also das ist ja umgekehrt auch so. Das ist ja das bekannte Phänomen. Ob das noch jemals besser wird, weil die Gesellschaft, man will das ja auch. Also es ist ja nicht so, dass der böse Algorithmus das macht und man kann da nichts gegen tun, sondern man könnte es ja wissen, dass das nicht die ganze Welt ist, die bei mir da reingespült wird, aber man will ja diese ganzen, auch die Bestätigung, das ist ja die Natur des Menschen, dass man gern das hört, was man selber denkt.
Genau. Und das ist natürlich das Geschäftsmodell von Instagram, Facebook, YouTube und Snapchat und was gibt's denn noch alles? Telegram ist ja mehr ein Messenger. Was ich damit sagen will, ist, wenn man so knallhart ist, sollte man natürlich, also dann würde ich, also wenn ich schon restriktiv in Social Media eingreife, dann würde ich natürlich versuchen, also dann verbietet Social Media. Was natürlich totaler Quatsch ist, weil ich finde, Social Media hat viel mehr positive Seiten als negative Seiten. Es wird ja bei solchen Sachen immer nur das Negative rausgekehrt und die Kinder müssen beschützt werden und bla 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 bla. Also, verlangt bitte, dass dieser Algorithmus offengelegt wird und dann greift in den Algorithmus ein. Das kann man machen.
Das kann man durchaus machen und wenn es da, und das ist eben das Gute an der EU, wenn es ein Staatskonstrukt gibt, das da mächtig genug ist, um denen auf die Finger zu hauen, dann ist es die EU. Nur trotzdem, man hört ja alle paar Wochen immer von, ja, so und so viel 100 Milliarden Strafe für Google, für Facebook, für was auch immer. Das zahlen die einfach. Also die Strafen sind anscheinend, obwohl sie sich in diesen Dimensionen abspielen, zu niedrig. Man könnte jetzt sagen, dass die EU beschließt, Algorithmen, also Social Media, die in der, auch Google zum Beispiel, die in der EU genutzt werden, oder KI, das ist ja auch wichtig. Wovon lernen die? Das kann man dann vielleicht gar nicht offenlegen, weil das so massiv ist, weil die ja alles sozusagen so viele Seiten sich angucken. Aber grundsätzlich kann man immer sagen, ihr müsst das und das machen und wenn nicht, dann gibt es eine Strafe. Nur die Realität zeigt, es wird dann meistens die Strafe bevorzugt. Aber grundsätzlich, also dieser Algorithmus ist natürlich nicht Gott gegeben, sondern der wird so hergestellt, dass da möglichst die Klickzahl nach oben geht. Wenn man jetzt sagen würde, jedem AfDler wird zu jeder Fake News auch eine echte News, also was weiß ich, von der verhassten Tagesschau in die Timeline gespielt, dann würden die sich ja ganz schnell abmelden von diesem Account, weil sie sagen würden, ich will hier nicht belogen werden oder so. Und das will dann wiederum die Firma Instagram oder die Firma Facebook nicht.
Naja, Moment, aber nicht wenn es alle machen müssen, weil du hast ja keine Alternative.
Ja, nur dann kommen die Messenger-Dienste wieder ins Spiel, die man nicht regulieren
kann. Ja, aber die kommen ja sowieso schon ins Spiel.
Die sind
also,
eh schon im Spiel. Also, dieses,
also warum sind noch so, also X, ich weiß nicht, hast du jemals außer aus beruflichen Gründen überhaupt irgendeinen Social-Media-Account gehabt? Ich glaube nein, oder?
Nee.
Du hast ja das nur aus beruflichen Gründen,
ich mach,
ne?
Ich mache da nichts Privates, nee.
Warst du bei Twitter?
Nee.
Ich warte, oder? Hengst Mas Kabarett hat einen Twitter-Account, ich habe da glaube ich zweimal was gepostet oder so. Warum wird immer noch X zitiert in Nachrichten? Also es sind offensichtlich noch alle Spitzenpolitiker, alle großen Wirtschaftsleute, alle großen, großen Popstars und Schauspieler und so, sind alle noch bei X. Warum? Also jeder normal denkende Mensch würde sich doch da sofort abmelden. Warum sind die da noch?
Ja, es ist dieses Phänomen, ich will nicht zu früh absprechen. Also manche sind ja abgesprungen, wieder draufgegangen.
Das ist die Reichweite.
Ja, die Reichweite. Aber theoretisch, wenn man sagt, wir verabreden uns, dass alle vernünftigen Leute gehen da raus und gehen zu einer bestimmten anderen Plattform, dann hat man natürlich die Frage, nein, geht zu meiner. Also das ist auch nicht so leicht.
So, es gibt drei groß ernstzunehmende Twitter-Alternativen. Das ist Mastodon, das ist Blue Sky und das ist Threads, was ja auch von Meta, also hier Facebook, Instagram, also Zuckerberg so. Das heißt, da sind die schon gespalten. Da sind die schon aufgezogen. Die sind alle noch bei Twitter, weil die alle 5 Millionen Follower bei Twitter haben. Und das ist eine Reichweite, die ist unglaublich. Die ist durch nichts zu ersetzen.
Trotzdem kann es passieren, dass irgendwann, wenn das noch weiter den Bach runtergeht, dass Twitter dann doch irgendwann weniger.
Ja, es wird ja wesentlich weniger. Es wird ja
Facebook
wesentlich weniger.
Ist ja auch schon weniger, weil irgendwann ist irgendwas auch uncool und wird halt. Selbst so große scheinbare Monopole kann man irgendwann brechen. Das zeigt immer, das kommt einem immer in den Sinn, wenn man eine E-Mail kriegt von jemandem, dessen E-Mail-Adresse @aol.de lautet.
Genau.
Ja, das war damals genau, vor 30 Jahren, also die ersten Internete, die waren, gingen immer über AOL.
Die ersten Internete von den ersten 15 Internets, die es damals gab.
Ja.
Dieses Argument mit Twitter zum Beispiel zeigt mir, dass ein AfD-Verbotsverfahren zum Beispiel, also ich bin ja als Vollblutdemokrat grundsätzlich erstmal dagegen, Parteien zu verbieten. Das haben wir auch schon drüber gesprochen. Aber das ist für mich genau das mit Twitter. Zeigt, dass ein AfD-Verbotsverfahren, wenn es dann durchkäme, definitiv was bringen würde, denn es würde sich ja eben nicht eine Nachfolgeorganisation der AfD. Wie gesagt, meine Theorie sind 5 und das ist schon positiv geschätzt. Und es gibt ja schon einen Haufen AfD-Nachfolgeorganisationen.
Es gibt welche, die schon in Wartestellung sitzen würden, nämlich die Werteunion, dann Bündnis Deutschland und
die Blauen? Die
heißen jetzt Team Freiheit, genau.
Team Freiheit mit Sven Kämmerich und
Thomas Kämmerich. Aber die haben ein ganz interessantes Konzept, die wollen die Frauke Petri. Die hat es zwar gegründet, aber sie ist selbst nicht Mitglied in der Partei und die wollen nur ganz wenige Mitglieder haben, die diese Struktur erfüllen und die dann ihrerseits Listenkandidaten ausstellen, die parteilos sind. Also sie wollen Politik und Parteimitgliedschaft trennen, weil das sowas Böses sei. Ja? Oh, die kriegen dann immer alles von oben gesagt. Schau dir doch mal den Bundestag an, was da für viele Querulanten, Flitzpiepen, sozusagen immer aus der Sicht der eigenen Fraktionsführung Flitzpiepen drin sitzen. Ja. Also
zum Beispiel junge Leute.
Ja, aber das ist vollkommen absurd, wenn man jetzt denkt, die besseren Politiker sind die parteilos sind. Und irgendwie ins Parlament gewählt werden und dann in irgendeiner Fraktion sitzen. Nämlich, es gibt ja den sogenannten Fraktionszwang bzw. Fraktionsdisziplin. Inoffiziell steht nicht im Grundgesetz, aber das existiert halt. Und das heißt ja nicht Parteidisziplin. Das könnte man auch mal sich überlegen. Aus Parteien kann man viel schwerer rausgeschmissen werden. Nicht, weil man irgendeine absurde Meinung hat, sondern nur dann, wenn man der Partei deutlich schade. Das heißt, entweder wenn man zu einer Wahl einer anderen Partei aufruft oder für eine andere Partei kandidiert, dann sind das wasserdichte Methoden, um einen direkt zu streichen. Und aus einer Fraktion kann man sehr viel leichter rausgeschmissen werden.
Genau. Apropos, was mir gerade einfällt, da haben wir im Vorgespräch gar nicht drüber gesprochen. Es ist jetzt ein AfD-Verbotsantrag in den Bundesrat eingebracht worden oder plant Berlin das nur?
Sowas wird erst immer nur geplant. Das kann sein, also verbotsantragsberechtigt sind ja Bundestag, Bundestag und Bundesregierung. Das erste NPD-Verbotsverfahren wurde von allen dreien auf den Weg gebracht und das zweite nur vom Bundesrat. Das geht also, wenn man nur allein ist, dann hat man sogar mehr Erfolg oder in dem Fall dann auch nicht 100%, aber das wird dann die Chancen nicht schmälern. Und das reicht, also ich finde es ja sehr sinnvoll, wenn das jetzt mal aus irgendwelchen Ländern reicht ein Land und dann ein Mehrheitsbeschluss. Das ist natürlich die Frage, inwieweit die Länder dann sich als unabhängig sehen und ihre eigenen Landtage quasi gefährdet sehen von der AfD. Denn man muss ja bei allem bedenken, ein Verbotsverfahren würde ja ein paar Jahre dauern. Und dann hätte man diese Jahre, hätte man ständig diese Dauerdebatte am Hals, oh, ihr wollt uns doch aus dem Weg schaffen.
Was übrigens stimmt.
Was stimmt, aber was man, ja, wofür es ja
also ich das,
ehrliche Motive geben kann.
Ich finde das immer so lustig, wenn so diese AfD-BefürworterInnen, ach, ich gendere da so gerne, wenn die immer sagen, naja, die wollen ja nur lästige Konkurrenz loswerden. Ja, das ist der Grund. Die wollen lästige, antidemokratische Konkurrenz loswerden.
Genau, lästig nicht für die Parteien selber,
sondern für die Demokratie.
Ja. Umgekehrt würde die AfD ja auch die lästigen loswerden wollen, nur die wollen sie nicht einfach loswerden aus dem Parlament raus, sondern die wollen ihn in den Knast bringen. Das ist der Unterschied.
Genau. Ah, nein.
Oder
hast du manchmal schon überlegt, die Tageszeitung mal mit Leserbriefen zu fluten? Nee, das ist vergebene Liebesmühe. Ne? Ich überlege das manchmal. Ich habe heute schon mal einen Leserbrief gelesen, Alter. Egal. Es ist irrelevant. Man muss ja immer über das Gleiche reden.
Ja. Apropos, wir sprachen gerade über Parteilose. Ich hab da eine Aktualisierung. Denn in Brandenburg gab es ja im November 4 Rebellen, die aus dem BSW ausgetreten sind als Partei, aber in der Fraktion blieben und auch nicht ausgeschlossen werden konnten, weil zusammen mit dem verbündeten Finanzminister sie über eine Sperrminorität verfügten. So, und zwei von diesen Vieren sind wie geprügelte Hunde wieder in die Partei zurückgekehrt, sozusagen nachdem Sarah Wagenknecht weg ist und jetzt was weiß ich, also da ging es ja darum, die Führung ist zu autoritär und jetzt gehen wir genau in diese tolle Partei wieder zurück. Also
hast du das eigentlich mitgekriegt, dass Sarah Wagenknecht jetzt überlegt, da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, das habe ich irgendwo gelesen, aus dem BSW jetzt auszutreten und eine eigene Partei zu gründen? Ich glaube, Bündnis Sarah Wagenknecht will die das dann nennen oder so, keine Ahnung.
Aber ich kenne schon mindestens einen, der dabei sein wird, nämlich Oskar. Der wird dann zwangsweise mitgenommen.
Genau. Du, ganz ehrlich, darum finde ich das ja von diesem Team, was Team Freiheit, ja, das ist ja der gleiche Weg. Das Bündnis Sarah Wagenknecht hat ja am Anfang auch gesagt, wir nehmen jetzt hier nicht erstmal jeden auf.
Das schon, aber zumindest die Kandidaten, die man dann aufstellt, sind in den meisten Fällen auch nicht immer. Zum Beispiel, die haben in Brandenburg auch dann eine Ministerin entsandt, die erst später der Partei beigetreten ist. Also dieses, und es hat auch früher vor allem die PDS Anfang der 90er Jahre, also bei der ersten und zweiten Bundestagswahl, da gab es eine Handvoll Abgeordnete, die dann im Bundestag saßen, auch die halt auf dem Ticket der PDS gingen, aber nicht in der Partei waren. Also irgendwelche Anti-Establishment-Parteien haben das irgendwie als Obsession, dass man sagt, die Leute, die eigentlich nicht in Parteien sind, sind die besseren Menschen und die nehmen wir jetzt mit dazu. Hat natürlich den Nachteil für die Fraktion, dass sie keine Abgabe der Mandatsträger bekommt. Das ist ja in allen Parteien so üblich. Es ist auch nicht, man kann die Leute nicht zwingen, aber es ist üblich, dass die dann quasi ihrer Partei eine Spende geben von einem gewissen Prozentsatz ihrer
Diät. Meistens so zwischen 10% und 15%.
Und also wer sich daran nicht hält, kriegt schon mal auch richtig Ärger und wird dann wieder nicht wieder aufgestellt. Also und das ist üblich bei allen Parteien und
weißt kann man du, ja auch grundsätzlich nie gemacht
nichts
hat?
Dagegen sagen. Wer das nie gemacht hat?
Es gibt eine Politikerin, die hat das nie gemacht.
Nämlich Sarah Wagenknecht.
So, ich will ja kein Wagenknecht-Bashing machen, aber...
Naja, die hat ja als Ausrede wahrscheinlich gehabt, ja, ich bin doch sowieso nie im Bundestag.
Genau.
Also kann ich das, also kriege ich ja offiziell das Geld, was ich als Diät kriege. Vielleicht habe ich das gar nicht, weil ich ja nie im Bundestag... Also, jetzt ist Quatsch, aber wir haben ja schon gesagt, selbst wenn das BSW jetzt wieder in den Bundestag zurückkäme, dann wäre Sarah Wagenknecht trotzdem nie da. Also...
ja, aber das Thema ist jetzt wirklich... Ah, nee, Quatsch, da ist jetzt noch eine Verfassungsklage anhängig, ne?
Ja, aber wie lange sowas dauert, ob das rechtzeitig vor der nächsten Wahl entschieden wird. Und selbst wenn, das Bundesverfassungsgericht hat bisher sich nie so oder selten kritisch über das doch, haben wir ja hier auch schon mehrmals ausgebreitet, doch recht fragwürdige Recht auf eine Beschwerde einer Wahl, gegenüber einer Wahl geäußert.
Genau.
War der Satz jetzt korrekt? Weiß ich nicht.
Warte. Ja, sagen wir mal so, solange Deal als Wort des Jahres auf Platz 2 landet, ist dieser Satz auch korrekt.
So, gut, ich habe noch was nachzutragen. Wir haben letzte Woche ganz vergessen, oder du hast vergessen, mich zu fragen, wie denn der Grünen-Parteitag ausging.
Warte ganz kurz. Du, Tillmann, wie ging der Grünen-Parteitag aus?
Ja, schön, dass du fragst, denn ich hatte ja angekündigt, oder dass es großen Zoff geben würde über das Thema Homöopathie. Also
Homöopathie, bloß mal so, das könnt ihr ungefähr so vergleichen, dass wenn ihr, weiß ich nicht, wenn ihr an etwas denkt, dann wird es Realität. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Nur auf medikamentöser Basis.
Genau, und die Frage war jetzt, oder es ist ja der Status quo, ist, dass Krankenkassen selbst beschließen können, solche Leistungen, also sowohl Medikamente als auch irgendwelche Heilpraktiker, zu erstatten, müssen sie aber nicht. Also es gibt auch Krankenkassen, die das nicht machen. Und die Grünen sagten bisher, das soll auch so sein. Und vor allem wurde von Seiten der Parteiführung seit Jahren, vielleicht sogar seit Jahrzehnten, die Entscheidung darüber aufgeschoben, weil man immer dachte, das ist so ein großer Konflikt und dann hasst uns die unterlegene Seite oder so. Oder es kommt vielleicht sogar das Falsche raus. Das wäre natürlich gruselig gewesen. Aber es wurde dann doch relativ schnell abgeräumt. Also es kam auf die Tagesordnung. Sowas wird dann immer per Hand abgestimmt. Aber es gab wirklich, also man hat ich habe das ja dann online verfolgt. Und man hat dann wirklich auch beim Applaus gesehen, wie ungleich der verteilt ist. Also da gab es dann natürlich irgendwelche Leute, vor allem die sagen dann immer, ich habe ja eine medizinische Ausbildung und ich weiß, dass Homöopathie wirkt. Dann fragt man, was ist denn das für eine Ausbildung?
Das wollte ich gerade sagen, das ist ja der beste Beweis dafür, dass sie keine medizinische Ausbildung haben.
So ein Homer Simpson Zertifikat aus dem Internet.
Genau.
Fand ich immer ganz cool, wie Homer Simpson eine Pfarrerausbildung macht und dann kommt aus dem Drucker, da kommt so ein weißes Blatt raus und anscheinend schon perforiert. Und der nimmt dann so einen kleinen Streifen davon ab, reißt den ab und tut den sich als Päffchen so an den Kragen dran und dann ist er ausgebildeter Pfarrer. So ähnlich läuft
das. Du kannst in Amerika, kannst du dich im Internet dafür registrieren, dass du Leute trauen darfst. Und die Ehen sind dann gesetzlich gültig. Das wird ja in ganz vielen Serien wird das gemacht. Wenn man mal schnell so ein überromantisches Ding
braucht. Aber ich glaube, man muss dazu ein Elvis-Kostüm tragen, um ausgebildet zu sein.
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja. Was ich damit sagen will, ist tatsächlich, die Grünen scheinen ja offensichtlich doch intelligenter zu sein, als man denkt. Aber du hast das mal sehr schön begründet, dass gerade in Baden-Württemberg, was ja so ein bisschen so der Heimatstaat der Anthroposophen ist, dass man dann sagt, naja, dann wählen die uns aber auch. Und so ist es ja auch bei den Krankenkassen. Die Krankenkassen sind ja daran interessiert, möglichst gesunde Mitglieder, also wie heißt denn das, Kunden, Kassenmitglieder, also weiß schon zu haben. Und ich sag mal so, wer an Homöopathie glaubt, der isst auch gerne Vollkornbrot. Und das ist an sich ja sehr gesund.
Ja, oder hat überhaupt einen höheren Lebensstandard, mehr Geld. Und das zeigt ja die Statistik, dass man dann besser und länger lebt. Also das korreliert miteinander. Das hat aber mit der Wirkung dieser Mittelchen natürlich nichts zu tun. Und
aber auch da muss ich wieder sagen, da bin ich dann wieder so wie bei Donald Trump mit dem Friedensnobelpreis. Wenn er es wirklich geschafft hätte, dass in der Ukraine jetzt erstmal Ruhe im Puff ist, gebt dem 15 Friedensnobelpreise. Ja, das ist mir scheißegal.
Der Knackpunkt liegt bei erstmal. Ja? Putin
kann
natürlich
gut,
sagen,
du hast recht.
Okay, jetzt unterschreibe ich und lasse die Ukraine für einen Monat in Ruhe. Und dann kriegt der Trump den Preis und dann am Tag des Preises wird wieder gebombt. Also so geht es halt auch nicht. Man muss schon auch, insgesamt. Aber wo ich richtig schockiert war, als ich erfuhr, dass ich bin ja großer Boris Palmer-Fan.
Ja.
Und dass der auch Homöopath ist oder Homöopathie gläubig ist.
Das glaube ich tatsächlich nicht.
Ja, aber doch, das ist sozusagen, wie du sagst, das ist auch bei diesen sehr bürgerlich denkenden und eben nicht so links utopischen und Schlaraffenlandmäßigen Grünen ist das sozusagen, es ist eigentlich unabhängig davon, auf welcher Seite der Grünen man steht, sondern man ist eher so, ja, also Boris Palmer, da muss man wirklich ein dickes Minus dahinter setzen, dass der das auch denkt. Aber wie gesagt, also das,
es gab mal, dann eine
sehr kurze Debatte für und Gegenrede, dann noch ein klar, also beziehungsweise es war interessant, der Bundesvorstand hatte ja diesen sehr lächerlichen sogenannten Kompromissvorschlag zur Abstimmung gestellt. Meistens kommt das durch, was die sagen, weil die sagten, ja, wir wollen es natürlich, wir wollen am Ende nichts ändern und wir wollen quasi, da jetzt ein Antrag gestellt wurde, also bei den Grünen ist es immer so, da können die Mitglieder online quasi Themen voten und dann ein paar von denen kommen dann auf den Parteitag. Und das landete, glaube ich, ganz oben oder auf Platz 2 auf den beliebtesten Themen und so, dass es behandelt werden musste. Und dann hat der Bundesvorstand gesagt, okay, dann machen wir jetzt einen Änderungsantrag zu diesem vernünftigen Antrag, wo eigentlich drinsteht, dass alles so bleiben soll und dass man eben diese Kommission einsetzen will, wo auch Homöopathen drin sind, also die über die Gesundheit entscheiden, ganz neutral, und dass man auch die Forschung weiter bezahlt, zu erforschen, wie viel Homöopathie nützt, also vollkommener Scheißdreck. Und da hat dann aber die Partei auch mit großer Mehrheit gesagt, erstens mal lehnen wir den Änderungsantrag zum Ursprungsantrag ab, sodass der Ursprungsantrag dann auch zur Abstimmung gestellt wurde und mit großer Mehrheit, auch mit großem Applaus durchkam. Da muss man wirklich sagen, da war ich extrem erleichtert, denn sonst hätte ich mir wirklich überlegt, da
aus der Partei auszutreten?
Auszutreten, weil so ein Dreck, also man kann eben nicht Volk der Wissenschaft sagen, beim Klima, bei Corona, bei vielen anderen Dingen und dann sagen, nee, aber dafür gilt es ja jetzt nicht. Also, oder dafür brauchen wir noch 10 weitere Studien, bis ich erstmal glaube, dass das vielleicht nichts bringt.
Die glauben es also, ja dann trotzdem nicht.
Also da ist der Bundesvorstand richtig mit einer Einschätzung falsch gelegen. Denn es ist bei den Grünen, bei anderen Parteien auch so, dass sozusagen der Vorstand ist ja relativ pragmatisch. Die wollen ja regieren, die wollen auch, bös gesprochen, die wollen auch Posten haben. Und die Basis ist auch pragmatisch, weil die eben aus über 100.000 Leuten besteht, die meistens nichts machen, so wie ich. Und dann gibt's aber die mittlere Basis, nämlich die Parteitagsdelegierten, 800 an der Zahl, und die sind meistens viel weiter links, und da kann es eben manchmal große Überraschungen geben oder weiter sozusagen radikaler, auf Krawall gebürsteter, wer geht denn zu Parteitagen? Jemand, der denkt, ich habe jetzt hier was zu sagen, ich möchte unbedingt meine Partei beglücken mit irgendwas Tollem, und das heißt, sozusagen, wenn es eine Mitgliederabstimmung gäbe, dann wäre sowieso 80% dagegen, aber wenn's, man hatte eben Angst vor diesem Parteitag, der ja alles entscheidet, dass da eben die Quote vielleicht 50-50 ist und ein Zufallsergebnis. Man hat es eben über Jahre falsch eingeschätzt, dass diese Leute abgemeldet sind, auch weil eben bei Jüngeren das nicht mehr relevant ist. Das sind dann halt eher so diese, sagen wir mal, diese gelangweilten Hausfrauen um die 50,
Hallo.
60. Aber so ist es doch, wenn man sich langweilt, dann sucht man sich oft Religion oder Religionsersatz oder irgendein Scheißdreck, der einen dann der sozusagen die Zeit totschlägt. Und
genau.
Das Geld, was man von seinem Ehemann bekommt, jetzt bös gesprochen, aber es ist leider statistisch so, dass Frauen für Homöopathie zugänglicher sind. Das muss einem nicht gefallen, aber Frauen sind in dem Punkt nicht die besseren Menschen.
Ja, aber scheinweise gelangweilter sind von Männern. ja. Das war unser Feminismus-Podcast für diese Woche, meine Damen und Herren.
Also man muss es immer richtig verstehen. Ja.
Genau. Hast du noch ein Thema?
Nein.
Gut, dann sind wir durch. Das ist super, weil ich, mir ist gerade eingefallen, meine Kühlchen oben wären schlecht. Ich muss mir dringend, ich nehme homöopathische Mittel immer nur dann, wenn ich Bock auf Süßes habe. Weil mehr als Zucker ist ja da nicht drin. Und das ist ja wirklich auch lecker.
Und die ist wirklich pro Zucker auch richtig Premium, muss Premium-Qualität sein, weil sie viel teurer als jede Lindpraline ist.
Moment, ganz kurz, ganz kurzer Einschub zu dem Thema. Mir ist neulich, ich habe irgendwas gesucht auf YouTube und dann ist mir Werbung aus den 80ern reingekommen. Und wusstest du, dass es mal Werbespots der Zuckerlobby gab? Wo die sich hinstellen und sagen, Zucker ist was ganz Tolles. Zucker bringt Lust ins Leben oder so ähnlich. Die Zuckerlobby hat offizielle Werbespots, ich glaube, es war sogar Mitte der 90er, hat offizielle Werbespots, also, weiß nicht, also das berühmteste ist die Milchlobby, die Milch macht's, da kann man sich, glaube ich, dran erinnern. Mhm. Die Milch macht's, das kennt, glaube ich, noch jeder. Aber das gab's auch für Zucker.
Und das Dumme ist, das brauchten die nie, sondern man hat's eh immer überall drin.
Na, ich glaube, ich glaube, das war so eine Image-Kampagne, weil das damals da, glaube ich, losging, dass man auf einmal feststellte, Zucker ist vielleicht doch nicht ganz so gesund. Und das war wie so eine Image-Kampagne, als wenn die Zigarettenlobby jetzt sozusagen Werbung machen würde. Ja, wir wissen, aber es fördert zumindest die Verdauung.
So.
Ist ja so. Also das ist ja der einzige positive Effekt, den Rauchen hat, ist, wenn du Verstopfung hast.
Okay. Aber ich glaube das noch nicht ganz, dass Zucker was bringt. Ich glaube es erst, wenn Julia Klöckner mir das persönlich sagt, dass es was Tolles ist. Das wird sie ja vielleicht irgendwann auch wieder sich irgendwie vor den Karren spannen lassen.
Genau.
Gut. So, lieber Sebastian, das war's dann. Schreibt uns
dann
bitte.
Dann hören wir uns nächste Woche, und zwar das letzte Mal aktuell in diesem Jahr. Am 18.12. ist unsere letzte Folge in diesem Jahr. Und dann werden wir euch mit Jahresrückblicksfolgen zuballern bis Anfang Januar. Ich habe jetzt das genaue Datum nicht im Kopf. Ich glaube, bis zum der 9.
Wenn du es nicht im Kopf hast, dann sag's bitte auch nicht, weil dann ist es falsch.
Tilman, wenn ich alles nicht sagen würde, was ich nicht im Kopf habe, wäre dieser Podcast so, dass du hier solo. Das ist ja auch schon so. Egal. Gut. Dann, wir hören uns nächste Woche. Bis dann, Tilman. Tschüss.
Bis dann, Sebastian.